Ich glaube, für viele ist es komisch, weil man so viel Make-up hat und so gar nicht mehr die Person dahinter sieht, hat das so einen Touch von, ach, die sind alle schrill und die sind alle nur laut und die sind alle immer nur am Kreischen und gut gelaunt und am... Nein, hier steckt immer noch eine Person dahinter, die vieles versucht zu Hause zu lassen, wenn ich auf meinen Job gehe, aber manches nehme ich eben auch mit.
Essen im Ohr. Menschen.
Herzlich willkommen bei Essen im Ohr, euren Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus Essen. Und heute mit mir, Anne Schweizer, Chefin vom Dienst bei Radio Essen und eine von insgesamt 6 Hosts dieses Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Ich habe fast 2 Gäste. Bei mir ist eine Show-Diva der Extraklasse, eine wahre Femme Fatale mit perfekt sitzendem Make-up, Glitzer und einer Körperhaltung. Da könnte ich neidisch bei werden. Der zweite Teil dieser Person ist optisch vielleicht etwas weniger auffällig, aber deshalb kein Stück weniger spannend. Ich freue mich, dass du da bist, Jan Kollenbach, oder auch besser bekannt als Miss Foxy Bless.
Hello, wunderschönen guten Tag. Hallo da draußen.
Ich habe in ein paar Interviews gelesen, die du gegeben hast. Da steht so ganz seriös drin, du hast Tanz an der Folkwang-Universität der Künste studiert, du arbeitest als Tanzperformer, Bühnenpersönlichkeit, Produktions- und Projektleitung und künstlerische Leitung in der Divine Bar in der nördlichen Innenstadt. Passt das so für dich?
Das passt total für mich. Das ist akkurat und stimmt.
Sehr gut. Wir wollen auch gleich noch viel, viel, viel mehr von dir hören. Wir sprechen über Transvestie und Travestie und wo da eigentlich der Unterschied ist. Wir sprechen darüber, wann und wie Miss Foxy Bless das Licht der Welt erblickt hat und was wir vielleicht alle von ihr lernen können. Vorher wartet ein kleiner akustischer Steckbrief auf dich. Wir haben so ein paar Stichworte und du darfst dann gerne ergänzen.
Okay.
Vollständiger Name.
Miss Foxy Bless.
Wann und wo geboren?
Vor einiger Zeit, vor einigen Jahren. In einer Stadt. Miss Foxy Bless, ist Ruhrpottlerin.
Jetzt darf man Damen eigentlich nicht nach dem Alter fragen, aber ich habe hier stehen Alter.
18 oder 19.
Okay. Wo aufgewachsen und wo erwachsen geworden?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich bin Kosmopolitin. Ich habe in einigen Städten dieser Welt schon leben dürfen. Groß geworden, gerade Miss Bless ist sie in Essen.
Aktuelle Jobbezeichnung.
Ich nenne mich im Moment gern der Darm des Hauses, als die Dame des Hauses der Divine Bar in Essen. Und als Drag Queen finde ich das sehr passend.
Sehr gut. Jetzt kommt hier eine sehr konservative Frage.
Bitte.
Anzahl der Ehen und der Kinder.
Oha. 0 und 1.
Mhm.
Ich bin nicht verehelicht und ich habe eine Drag-Tochter seit einem halben Jahr. Die liebe Belladonna Bless. Das ist in unserer Drag-Kultur so üblich, dass man sich seine Kinder adoptiert und sie in die Kunst einführt. Und ja.
Also du hast quasi ein Mündel.
Genau, ein Offspring.
Oh, wie toll. Hast du Haustiere?
Nein, leider nicht.
Es klingt irgendwie, als hättest du gerne welche.
Ja, im Elternhaus lebt eine Katze und das ist eine sehr starke Kindheitserinnerung bei mir. Es gab immer eine Hauskatze zu Hause und ich hätte gerne wieder eine, ja.
Okay, also vielleicht ein zukünftiges Haus.
Auf jeden Fall.
Größtes Hobby?
Neben dem Drag meiner Berufung, glaube ich, Musik. Alles, was mit Musik zu tun hat.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Ich bestelle auch Pizza Hawaii.
Geht das mit dem Lippenstift mit der Pizza Hawaii gut oder musst du danach nachziehen?
Das geht. Dafür sitze ich ja vorher 2 Stunden vorm Spiegel.
Da kommen wir gleich auch noch drauf. Lieblingsort in Essen?
Ich muss zugeben, die Divine Bar, es ist mein Wohnzimmer, mein Zuhause geworden. Das finde ich sehr schön. Ansonsten ist Essen sehr schön grün und wir haben tolle Stadtparks, die Kruger und ein bisschen drumrum und außerhalb mit den ganzen schönen Halden Richtung Bredeney natürlich ist es wunderschön.
Dann habe ich die Lieblingsbühne.
Meine Lieblingsbühne. Kann ich schon wieder Divine sein? Es ist halt mein Wohnzimmer so.
Aber wenn es dein Wohnzimmer ist, dann ist das eben nochmal die Divine Bar.
Es ist nochmal die Divine Bar.
Absolut in Ordnung. Liebstes Urlaubsziel, aber jetzt sag nicht noch ein drittes Mal Divine Bar.
Nein, auf keinen Fall. Baltrum.
Okay, warum?
Habe ich für mich neu entdeckt, zusammen mit meinem Partner und ich finde es großartig. Es ist so faszinierend für mich, wie man sich vorstellt, okay, 2 Wochen auf einer Insel, krass, und dann ist auf einmal die Zeit rum und man denkt sich, nein, ich möchte hier bleiben, das Leben ist so schön ruhig und still und entschleunigt, und das finde ich wunderschön.
Krasser Kontrast zum Ruhrgebiet auch.
Oder?
Obwohl da viele Menschen aus dem Ruhrgebiet sind und Urlaub machen.
Ja.
Also ich glaube, die schätzen vielleicht alle das Gleiche.
Ich sag's dir, ich find's super. Und die Seeluft ist ja auch wirklich gut für die Haut.
Größte Stärke?
Ich kann sehr gut reden.
Unterschreibe ich jetzt schon?
bin ich ganz gut drin, und ich bin sehr diplomatisch.
Okay, vielleicht finden wir das gleich noch raus. Größtes Laster?
Oh, mein größtes Laster. Ich bin ein Nerd. Durch und durch, und ich kann mich sehr gut in Computer- und Konsolenspielen verlieren.
In welchen aktuell? Vielleicht hast du ja sogar noch einen Tipp für den einen oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin.
Oh, was heißt Tipp? Also jetzt komme ich richtig oldschool rüber wahrscheinlich.
Tetris.
Für ganz viele. Nee, ganz so
Super
schlimm
Mario.
Ist es nicht. Das wäre schon wieder irgendwie cool und retro. Ich habe so Phasen, wo ich immer wieder in World of Warcraft versacke, und ja, that's me. Und dann ruft mich hoffentlich immer irgendjemand an und sagt, Miss Bless, wir brauchen dich auf unserer Bühne. Und dann bin ich auch wieder in der realen Welt.
Ich hörte davon, dass man da schnell verloren gehen kann.
Ja.
Aber wenn's Spaß macht, ist das gut.
Ja, mal so zum Rauskommen, oder?
Auf jeden Fall. Wir machen weiter mit unserem Interviewglas. Treue Essen im Ohr Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Es ist ein reales, echt existierendes Weckglas, und da drin sind Fragen, so kleine Lose. Das heißt, man kann von außen nicht so wirklich erkennen, was drauf steht, sondern muss was draus ziehen, und du darfst 3 ziehen und die beantworten.
Okay. Gott, das ist aufregend.
Lass es ruhig bei dir stehen, dann kannst du
stehen?
Genau,
okay.
Dann kannst du dir so 3 rausfischen.
Soll ich die erste
mal
vorlesen?
Auf jeden Fall.
Aufkleber, Muscheln, Karten. Was hast du als Kind gesammelt?
Mhm.
Ich habe Lego gesammelt.
Lego, was für Lego? Alles
Lego.
An Lego, oder?
Alles an Lego. Ich hatte ein besonderes Faible für Lego-Technik, aber es gab zu Hause eine große Lego-Kiste, wo Mama und Papa schon ihre Lego-Sachen drin hatten. Und es kam dann doch öfter vor, als man denkt, wenn man wirklich danach sucht, dass man Lego-Steine findet, auch im Urlaub. Ich rede jetzt noch nicht mal so im Geschäft, sondern so irgendwo in Italien in so einer kleinen Straßenecke liegt auf einmal ein Lego-Stein. Und da so wurde diese Kiste immer voller. Und
das heißt, du hast die Sammlung international erweitert.
Absolut. Also viel Italien. Das mochten Mama und Papa irgendwie. Genau. Viel Lego.
Wow. Gab es irgendwas, was du besonders gerne und oft gebaut hast damit?
Ich muss zugeben, ich habe sehr viel gebaut und sehr wenig damit gespielt. Für mich war das Aufbauen immer. Deswegen fand ich, glaube ich, Lego-Technik auch so cool.
Okay, und, also Bagger, Autos,
genau,
da gab es ja relativ viel von.
Genau. Das zusammenbauen, und dann standen die meist sehr groß auf irgendeinem Schrank.
Mittlerweile geht es ja noch deutlich größer. Also Menschen, die Lego zum Beispiel mit Star Wars sammeln, dann steht da irgendwo der Todesstern, da braucht man ja fast ein eigenes Zimmer für.
Das stimmt, das hatten wir nicht.
Also hattest du vielleicht Glück, in einer Zeit Lego gebaut zu haben, wo das einfach nicht so riesig waren.
Ja, ich glaube, da war auch Lego-Technik war gar nicht so alt zu dem Zeitpunkt. Es war noch relativ neu. Mhm. Ja.
Besitzt du heute noch was von Lego, oder ist das alles im Elternhaus?
Das ist alles im Elternhaus, aber da ist es auf jeden Fall noch.
Okay, du wärst auch traurig, wenn die das jetzt aussortieren würden, wenn
Bei
die anrufen würden
schon.
Und sagen würden, du hol das ab oder wir schmeißen es weg.
Ja, doch. Nee, kommt nicht in Frage. Fahr ich da vorbei und hol das ab.
Gut, dass wir das geklärt haben. Magst du noch eine Frage ziehen?
Ja, oh, das macht Spaß. Wie spontan bist du? Das hängt sehr drauf ab, an wer mich fragt und um was es geht.
Mhm.
Aber ich würde sagen, ich bin spontan. Doch. Ja, doch.
Gab es schon irgendeine Situation, wo es besonders gut geklappt hat? Und ich frage auch direkt nach einem schlimmen Beispiel, wo du gesagt hast, ne, auf keinen Fall.
Das weiß ich nicht. Also ich versuche eigentlich alles irgendwie immer möglich zu machen, wenn es irgendwie geht. Und Es gibt so einen abenteuerlichen Teil in mir, der gerne Dinge spontan macht. Nun erlaubt mir mein Beruf das auch in großen Teilen meines Lebens, meinen Alltag und meinen Tag selbst zu planen. Und wenn ich mich jetzt nicht gerade 2 Stunden vor den Spiegel setzen muss, um mich zu schminken, bin ich total spontan.
Also wenn dein Partner sagen würde, okay, sag nächste Woche alles ab, wir fliegen morgen auf Bali.
Ja, also wenn... Ja, ich habe ein bisschen Flugangst, ein bisschen dolle. Insofern das vielleicht nicht.
Okay.
Aber wenn er sagen würde,
wir setzen uns ins Auto und fahren nach Baltrum.
So, wäre ich dabei. Oder wir nehmen den Zug und fahren runter in die Alpen. Bin ich auch dabei. Sofort. Also es, ich muss vorher so viel verdient haben, dass ich mir diesen Urlaub leisten kann. Insofern, wenn jemand da draußen gut Kohle hat und eine Drag Queen buchen möchte, I'm your girl. Und dann fahre ich auch mit euch zusammen in die Alpen.
Ihr habt's gehört.
Nächste Frage.
Auf jeden Fall.
Ich will noch eine. Oh, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du und warum?
So, du magst doch Musik.
Das ist sehr einfach. Ich wäre Anton. Anton ist nämlich meine Violine. Und ich wäre gerne meine eigene Violine und würde auf meiner Schulter sitzen, von mir immer mal gesäubert und gestreichelt werden und dann mit wunderschön bezaubernden Tönen bespielt werden.
Wow.
Oder?
Wunderschön. Kaufe ich genauso.
Das waren schon drei.
Das waren schon drei. Es geht immer ganz schnell mit dem Interviewglas. Okay. So schnell, wie es gekommen ist, so schnell ist schon wieder vorbei.
Ja, okay.
Kommen wir zu, ich will gar nicht zählen, wie viele Fragen ich habe, aber ich fange einfach vorne an. Und natürlich müssen wir irgendwie mit so ein paar technischen Grundlagen anfangen oder nennen wir es auch Klischees. Mhm. Ich habe vorher auch Menschen befragt und habe gesagt, ich lade eine Drag Queen ein. Was würdet ihr denn fragen? Und dann sagte jemand, sprich doch mal über Transsexualität und Travestie. Es sind nicht so krass viele unterschiedliche Buchstaben, aber irgendwie werfen immer alles in einen Topf. Was stellst du, also für alle, die es nicht wissen, was stellst du als Miss Foxy Blaster und wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen all dem?
Also, das stimmt, es sind wenige Buchstaben, die diese beiden Worte unterscheiden, aber der Unterschied ist immens. Ich sage immer Drag oder Travestie, das ist, was ich mache, nicht wer ich bin. Das ist super wichtig zu verstehen, dass das ein Beruf oder eine Kunstform oder für manche auch ein Hobby ist, in dem man sich verwirklicht, in dem man sich künstlerisch umsetzt. Das ist das, was ich mache. Das hat nichts damit zu tun, wer ich bin. Das ist Transvestit. Das sind Leute, die das Gefühl haben oder die irgendwann merken, dass sie in ihrem eigenen Körper nicht richtig sind und eine Identitätsdifferenz haben mit ihrem Äußerlichen und ihrem Inneren. Das machen die nicht, das sind die. Also, Drag ist, was ich mache, nicht wer ich bin und andersrum.
Ich bin da lustigerweise, weil ich den Vergleich gut finde, aber es eigentlich keiner drauf kommt, ein bisschen bei Harpe Kerkeling, weil Horst Schlemmer ist ja auch eine Kunstfigur von ihm. Das ist ja auch, was er tut und nicht, was er ist.
Genau. Ich finde, das ist total richtig. Also der Grund, dass Miss Foxy Bless eine Frau ist mit 90, 60, 90 Maßen, ist, weil der
auch
Unterschied...
Auch das kann ich bezeugen. Wir können auch gleich das Maßband rausholen. Aber sie sieht einfach wirklich bezaubernd aus. Schaut euch das Reel auf Insta an, das wir gleich noch aufzeichnen werden. Es wird großartig.
Ist einfach, dass der Unterschied zu mir als Privatperson, wie ich meinen Alltag lebe, größer ist. Dass ich auch für mich vielleicht besser abgrenzen kann, was möchte ich als ich erleben und wo ist meine Kunstform und meine Kunstfigur. Genau.
Da schließt direkt an, dass manche Menschen fragen, naja, wenn du eine Drag Queen bist, das ist ja irgendwie auch ein Ausdruck, dass du eigentlich eine Frau sein willst. Willst du aber in dem Fall nicht?
Nee, will ich nicht, richtig.
Du möchtest auf der Bühne Miss Foxy Bless sein, aber du möchtest nicht in deinem Leben eine Frau sein.
Korrekt. Eigentlich ganz einfach, oder?
Total einfach. Ich find's einfach und ich find's gut, dass wir drüber sprechen. Kommen wir zu noch einem Klischee. Sind Drags immer schwul?
In den meisten Fällen ja.
Also es ist natürlich gemein, Sexualität in eine Kunstform mit reinzuwerfen, aber tatsächlich begegnete mir das in den Fragen so im Umfeld immer wieder und habe ich gedacht, ich nehme es mit.
Genau, ist, glaube ich, valide, wie es auch mit Vorsicht zu betrachten ist. Auf der einen Seite ist es eine Kunstform, die sehr dominiert ist von schwulen Menschen, wenn wir jetzt so ein bisschen ins Oldschool-Drag gehen. Es gibt ganz viele tolle Menschen, unabhängig davon von ihrer sexuellen Identität und Präferenzen, die Drag in die eine oder die andere Richtung machen. Dabei ist auch irgendwie wichtig zu sagen, Drag heißt nicht, dass ich mich als Frau verkleide und auf die Bühne gehe. Drag kann alles sein. Es gibt Drag Queens, es gibt Drag Kings. Also
es
Leute,
gibt auch Frauen, die das machen.
Genau, es gibt Leute, die sich als Männer verkleiden. Es gibt Männer, die sich als Männer verkleiden. Es gibt Frauen, die sich als Frauen verkleiden. Es gibt Leute, die ihren Drag-Charakter irgendwo zwischen den Geschlechtsnormen ansiedeln. Also das hat wirklich gar nichts damit zu tun, auf wen ich stehe, mit wem ich ins Bett gehe oder so. Ich muss allerdings zugeben, klar, es gibt da irgendwie eine Überschneidung, die hat einfach viel mit einer Kultur, die mit einem gewissen Lebensstil, mit einer Queerness, mit einer Kultur zu tun, die da einherkommt, die, glaube ich, viele Berührungsängste einfach nicht hat, die manche Menschen haben, die sich als noch denken, nee, das kann ich mir nicht angucken, ich bin ja ein Mann, ich darf sowas nicht. Vielleicht hätte der eine oder die andere auch Bock, sowas auszuprobieren. Also die Schnittmenge ist groß, aber es ist absolut zu trennen.
Wenn du das in wenigen Sätzen beschreiben müsstest oder wenn du es erklärst, was genau ist Drag und woran erkenne ich, dass es Drag ist, wenn es vor mir steht?
Ich würde sagen, Drag ist eine genderspezifische bzw. sehr unspezifische Kunstform der darstellenden Künste, die sich im gesellschaftspolitischen Sinne kritisch auf der Bühne mit Konstruktionen von eben Geschlechts, Gender auseinandersetzt.
Und das sowohl optisch als auch inhaltlich natürlich an Stellen, um auch anzuecken.
Genau.
Okay, cool. Lass uns die Klischees erstmal einmal abhaken und lass uns zu deiner persönlichen Motivation kommen. Woher kommt deine Begeisterung für Drag?
Oh, das ist so ein bisschen, bin ich reingerutscht. Also nicht nur so ein bisschen, ich bin total reingerutscht. Ich hatte immer schon ein Faible für Tanz und Musik, für die Bühne. Hab als Kind und Jugendlicher viel schon in Tanzkursen meine Zeit verbracht und in Tanzgruppen und bin irgendwann über einen Bekannten auf RuPaul's Drag Race aufmerksam geworden. Und
das kurz zu erklären, was das ist, weil es weiß vielleicht nicht jeder. Genau, es war eine Sendung oder ein Format,
Genau, es ist eine Sendung, ein sehr erfolgreiches Reality-Format. Kann sich es ein bisschen vorstellen wie Heidi Klums Germany's Next Topmodel. Nur, dass die Teilnehmenden eben in der Drag-Kunst teilnehmen und da verschiedene Aufgaben und Challenges und Looks und Outfits präsentieren müssen. Und am Ende einer Staffel, es scheiden immer Leute aus, gibt's eine siegende Person. Und das ist in der Popkultur sehr dominierend, dieses Format, und hat, glaube ich, in vielerlei Orts die Drag-Kunst, die Travestie, so in Mainstream gebracht. Und so auch bei mir. Ich bin drauf gekommen und habe gemerkt, wow, guck mal, das gibt es überhaupt. So krass. Und das war so eine tolle Symbiose für mich zwischen all dieser Bühnenkunst und der Begeisterung für Farben und für Haare und für Formen und für Materialien. Und dann ging das irgendwie in so ein Ausprobieren los und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht macht man da irgendwann mal was mit. Und dann habe ich mich für mein Tanzstudium entschieden und bin da durch die Aufnahmeprüfung gekommen und habe gemerkt, okay, Bühne ist so voll mein Ding und Kunst auch. Und habe da irgendwie so die Katharsis drin gefunden, wo alles schön zusammenkommen kann und sich ganz verschiedene Aspekte meiner Interessengebiete irgendwie kanalisieren können.
Das ist richtig toll. Und dann... Es klingt einfach faszinierend, weil ich finde, es klingt so wie, du bist total bei dir angekommen. Du hast einfach genau dein Ding gefunden.
Ja, total. Also natürlich ist das irgendwie auch sehr, man darf es nicht ganz so romantisieren. Es gibt schon Tage, wo ich meinen Job kacke finde. Also mein Job being, auf der Bühne zu stehen, zu hosten, gut auszusehen, zu lächeln, den Leuten eine gute Zeit zu verkaufen, aber auch mir neue Konzepte überlegen, mir neue Acts ausdenken.
Es ist am Ende des Tages halt auch Arbeit.
Genau.
Und egal, ich sag mal, auch wenn es die Berufung ist, in der man ist, es bleibt ja Arbeit.
Voll. Und genauso finde ich es als Tänzer manchmal anstrengend, jeden Morgen wieder ins Studio zu gehen und mich aufzuwärmen und zu gucken, wie geht's meinem Körper heute, wie geht's mir heute. Genauso wie eine Person, die im Büro arbeitet, morgens vielleicht auch nicht unbedingt denkt, yay, let's go.
Aber die wird auch vielleicht nicht von so vielen Menschen angeschaut wie du, wenn du dann auf die Bühne gehst und ja alle erwarten, okay, jetzt kommt hier die Show.
Ja, genau. Aber das ist dann der Pluspunkt. Aber genauso wie die halt happy sind über einen Projektabschluss und wenn alles gut geklappt hat, bin ich dann happy, wenn der Tag vorbei ist, wenn meine Show gut gelaufen ist, wenn das Publikum begeistert war oder wenn ich neue Bookings habe.
Woran machst du das fest, dass die Show gut war? Mit welchem Gefühl gehst, also wie gehst du von der Bühne und denkst, ja, das war richtig gut?
Es gibt so sehr zwei Seiten und da lerne ich immer noch und habe viel gelernt, das zu lesen. Das eine ist natürlich das Feedback, was ich von außen bekomme. Wie war der Abend verkauft? Wie viele Leute waren da? Wie war die Stimmung? Wurde applaudiert? Wurde mir Trinkgeld zugesteckt? Und die andere Sache ist, wie fand ich mich selbst an dem Abend? Also kann ich irgendwie mit der Leistung, die ich gebracht habe, zufrieden sein? Und das ist mittlerweile die wichtigere Einstellung für mich.
Das wäre jetzt fast die nächste Frage gewesen, ob du es so ein bisschen, ob du es für dich machst und vielleicht auch für den Kick in die andere Rolle zu schlüpfen oder für die Begeisterung der anderen. Also was ist so das, was dich am meisten motiviert, wenn du da auf der Bühne stehst?
Nee, es ist schon eher ich selbst, der mich sehr motiviert und das, was ich, und natürlich auch irgendwie die Überlegung, ist das, was ich irgendwie mit meiner Performance ausdrücken wollte oder was ich kritisieren wollte, ist es angekommen oder nicht? Und da gibt's Acts, die sind für mich auch stärker auf so eine Kunstrichtung ausgelegt und auf eine Botschaft und haben ein bisschen mehr Tiefgang. Natürlich gibt's auch Acts, die für mich selbst irgendwie ein bisschen mehr Leichtigkeit haben und ich genieße beides. Aber mittlerweile ist es so, dass ich von mir selbst irgendwie begeistert sein möchte und mit mir selbst zufrieden sein muss.
Lass uns mal reinzoomen in den Moment, in dem die Verwandlung passiert, wo Jan zu Foxy wird.
Ja.
Ich frage mal ganz platt, wie viel Schminke oder Kostüm oder Mindset brauchst du, bis du so den ersten Moment von Foxy fühlst und bis du so zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, Jan, ciao, jetzt ist hier 100% Foxy.
Ich glaube, 100% gibt's das nicht. Dafür ist man einfach viel zu viel Mensch und das ist auch gut so. Denn ich finde gerade Drag, Travestie hat so auch so ein bisschen dieses Ding. Ich glaube, für viele ist es komisch, weil man so viel Make-up hat und so gar nicht mehr die Person dahinter sieht, hat das so einen Touch von, ach, die sind alle schrill und die sind alle nur laut und die sind alle immer nur am Kreischen und gut gelaunt und am, nein, hier steckt immer noch eine Person dahinter, die vieles versucht zu Hause zu lassen, wenn ich auf meinen Job gehe, aber manches nehme ich eben auch mit. Ich merke schon, dass ich dieses Ritual des Fertigmachens sehr genieße und ich hoffe, dass ich das nie verlieren werde, weil es dauert nun mal seine Zeit, seine zwei
das
Stunden.
Das ist schon meine nächste Frage, die hier steht. Wie lange brauchst du, um dich zu verwandeln, bis du wirklich fertig bist und sagst, ja, let's go?
Also heute hat mir die DB so ein bisschen einen Strich durch meine Zeitrichtung gemacht. Heute hatte ich eine Stunde, das geht dann auch. Ich nehme mir gerne meine 1,5 bis 2 Stunden Zeit, um eben auch zu gucken, was möchte ich heute machen? Wie ist mein Look heute? Was habe ich heute an? Habe ich heute ein besonderes Konzept für meine Show, was ich irgendwie verfolge? Und viel, wirklich, also für mich ist dieses Schminken sehr wie so ein Ritual, wie so ein, weiß ich nicht, wie manche Leute morgens aufstehen, erstmal duschen, Kaffee trinken. Beginnt mein Arbeitstag so damit, dass ich vorm Spiegel sitze und mich 2 Stunden angucke. Und das ist intensiv am Anfang und das möchte ich mir schön behalten und lass mir dafür meine Zeit. Und dadurch ist dieser Prozess so in diesen Charakter zu kommen, auch sehr schleichend irgendwie. Ich glaube, was sehr wichtig ist für mich, sind so Sachen, die ich körperlich fühle, also sowas wie die falschen Wimpern, die sehr groß sind, der Druck von einer Perücke, noch nicht mal, glaube ich, das Gewicht, sondern so ein bisschen der Druck, es sind die hohen Schuhe, die die Haltung verändern. Genau, das kommt so alles zusammen. Also ich würde sagen, das Augen-Make-up ist so das Erste, wo ich denke, da ist sie, da kommt sie. Und spätestens mit den Wimpern und dann mit den Haaren ist es um mich geschehen. Dann kommt die Diva ein bisschen mehr durch.
Wie sehr musst du im Reinen mit dir selber sein, dass du sagst, ich nehme mir bewusst diese 2 Stunden, mich anzuschauen und mich gut zu finden? Hast du da nicht vielen anderen Menschen was voraus, die es vielleicht gar nicht schaffen, sich so anzuschauen oder die versuchen würden, die Verwandlung auch als ein Verstecken zu sehen? Das ist ja die andere Seite.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich meine mit, ich möchte gucken, dass sich das für mich irgendwie noch gut anfühlt und dieses Ritual irgendwie was Positives hat, weil das ist so das, was ich kontrollieren kann. Ganz viel in dem Job ist eben, was ich nicht kontrollieren kann. Das kennen bestimmt einige, ich kenne es auch aus dem Tanzen, so wie ist mein Körper heute drauf, vielleicht klappt die Pirouette, vielleicht auch nicht. Ich kann dafür trainieren, ich kann dafür üben, Make-up ist ein Handwerk, ich kann mir überlegen, was ziehe ich an, welche Farben mache ich, kann mich total gut vorbereiten, aber ganz viel ist einfach nicht in meiner Hand. Aber das ist es, diese 2 Stunden, das sind voll in meiner Kontrolle und das möchte ich ausnutzen.
Wie hast du dir selber beigebracht, das Make-up, das du trägst, zu perfektionieren? Also jetzt bin ich selber eine Frau und bin als Mädchen damit groß geworden. Man fängt irgendwie mit 13 an, dass man die Mutter überzeugt, darf ich mal ein bisschen Wimperntusche? Und dann hat man einen schrecklichen blauen Lidschatten und sieht ganz verboten und verhauen aus. Aber man experimentiert so, also Frau experimentiert so gefühlt ihr halbes Leben rum, um dann irgendwann so einen Look zu finden, mit dem man sagt, okay, das ist gut. Oder das ist der Arbeitslook, aber das ist der Feierlook. Und man hat ja irgendwie so verschiedene Möglichkeiten. Für manche ist es auch so eine Unterstreichung der Persönlichkeit. Für manche ist es aber auch ein Schutzschild, zu sagen, das macht mich heute stark, damit kann ich heute rausgehen. Dieser Prozess, den wir so unser halbes Leben machen, wie hat der bei dir angefangen und wie hast du den für dich rausgeholt und dann perfektioniert?
Ich erinnere mich an einen, da war ich so, ich würde sagen 5. Sehr Klischee-Story. Hi. Ein ganz dunkelrotes Schminkkästchen von meiner Oma. Und da haben ich und mein Bruder uns total gerne mit geschminkt. Also das heißt dann so, weißt du, Lippenstift in die Faust und so. Über die
einmal
Lippen
das
schmieren.
Ganze Gesicht.
Genau. Und kommt man total stolz ins Wohnzimmer und alle schlagen die Hände über den Köpfen zusammen. Und ich glaube, so ein Gefühl für Formen und Farben und Proportionen war irgendwie immer schon da. Und das erste Mal, das habe ich mich auch nicht selber geschminkt. Ich hatte eine Freundin, hat mich geschminkt und ich war total begeistert. Und nun ist es so, dass ich in Zeiten von YouTube groß geworden bin und meine Teenage-Jahre schon mit YouTube verbracht habe. Und da findet man ja alles.
Ein großes Geschenk, YouTube, wenn man mal eben gucken kann, wie geht denn das mit den künstlichen Wimpern?
Genau, also deswegen ist gerade in dieser Drag- und Travestie-Tradition dieses Bilden von Häusern, von Familien, diese Wissensweitergabe hat da nochmal einen ganz anderen Hintergrund, nämlich da musste jemand finden, der dir erklärt, wie man falsche Wimpern aufklebt. Und für mich war es in Anführungszeichen nur ein Üben von Tutorials und ich sah vor Jahren auch noch ganz anders aus. Wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich mir, oh Gott, ich sah auch bis vor 1,5 Jahren noch ganz anders oder nicht ganz anders, aber da gab es Unterschiede. Und dann, wenn man das täglich macht und man ist mit anderen KünstlerInnen zusammen und jeder hat vielleicht nochmal einen Kniff, wie man den Eyeliner noch schwärzer und noch dunkler und das andere noch heller und hinkriegt, dann formt sich das über die Zeit. Das ist kein Prozess, der, wie du gesagt hast, von jetzt auf gleich geht. Das dauert, das darf dauern, das darf sich auch verändern.
So wie du ja gerade erklärt hast, dass du ein Mündel hast, also jemanden, den du inspirierst, an die Hand nimmst, in die Szene einführst, bist du ja auch eingeführt worden. Ja. Wie war das damals?
Mega spannend, ich glaube, weil also oftmals kommt mit Drag eben auch ein Nachtleben und ein Szeneleben dazu und finde ich toll. War ich begeistert von. Es gelten andere Gesetze, es gibt Faszination, man verkauft eine Fantasie, es ist fantastisch. Wie gesagt, es war so ein Zusammenkommen von so ganz vielen Interessensgebieten, wo ich gedacht habe, boah, es macht endlich Sinn. So. Deswegen habe ich diese ganzen Interessen, damit ich Drag machen kann, damit ich mir falsche Brüste vor die Brust schnallen kann und meine Eltern stolz mache.
Wie haben deine Eltern reagiert, als sie, ich weiß ja nicht, wie war der Moment? Also bist du mal komplett gestylt nach Hause gekommen oder hast du das in deinem Zimmer gemacht, bist rausgekommen und hast dich präsentiert? Wie war das?
Das erste Mal war für einen Geburtstag von einer Freundin. Und die Freundin hat mich selbst auch fertig gemacht. Und dann war ich zu Hause und Mama fand das alles total okay. Die konnte das, glaube ich, sehr gut einordnen. Und Papa kam zu früh von der Arbeit. Der war nicht so begeistert. Und dann hatten wir schon ein bisschen Knatsch, Papa und ich. Was aber, wie sich hinterher herausgestellt hat, auf beiden Seiten sehr viel Ignoranz einfach hatte. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt sehr behütet aufgewachsen mit einem Freundeskreis, der gerade so, was meine Sexualität anging, einfach sehr verständnisvoll war und sehr cool. Und auch meine Mama und mein Bruder und mein Papa auch. Und ich glaube, so dieser Moment von Drag war einfach ein Tüpfchen zu viel, damit hatte er sich auch noch nicht befasst. So, da kam, glaube ich, sehr viel auch diese Fragen: so, möchte mein Sohn ein Mädchen sein, möchte er eine Frau sein? Muss ich irgendwie anders helfen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und für mich war es total komisch, dass auf einmal jemand ein Problem damit ist. Das hatte niemand sonst ein Problem damit. Warum jetzt? Und wir waren doch schon cool miteinander. So, ich hatte mein Outing doch hinter mir.
Das war vielleicht noch mal ein zweites Outing.
Genau, und es war, glaube ich, einfach von beiden Seiten viel Ignoranz, dass ich dachte, das muss man überhaupt nicht erklären, was ich hier mache. Und mein Papa, der, glaube ich, krass überfordert war. Und das ist auch total okay, mit allem überfordert zu sein.
Ich glaube, man muss es auch erklären. Also immer zu hoffen, dass die alte Generation schon versteht, was man da Neues entwickelt. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das, ich weiß nicht, ob das auf deinen Papa zutrifft, soweit will ich nicht gehen, aber es ist natürlich auch schon der Gedanke, was bedeutet das für mich, für meine Identität, für meine Männlichkeit, wenn mein Sohn seine Männlichkeit ganz anders lebt? War meine dann richtig? Ist die andere richtig? Ich könnte mir vorstellen, dass das Fragen sind, die man sich stellt. Ich habe einen kleinen Sohn. Ich bin erstmal total offen für, was er mit seinem Leben macht. Also ich denke, er muss lernen, wie Leben funktioniert, im Sinne von, er muss auf beiden Beinen stehen, ich hoffe, er wird genug Kraft haben, sich selbst lieben zu können und sich selbst genauso gut finden zu können, wie er kann. Aber dann geht's am Ende nur darum, finde ich was, mit dem ich glücklich sein kann.
Voll.
Und Gott sei Dank sind wir ja jetzt in der Lage, das zu sein. Aber ich glaube, manche Menschen brauchen noch länger dahin oder schaffen den Weg vielleicht noch nicht.
Ja, doch, das glaube ich auch. Also ich habe meinen Papa ganz doll lieb. Hallo Papa. Und wie gesagt, ich glaube, ich finde es auch okay, das zu erklären. Und nachdem wir das gemacht haben, nachdem wir uns beider Seiten erklärt haben, war das auch total gut wieder und total schön. Und Papa ist zu meinen Shows gekommen irgendwann. Und ich weiß noch, nachdem er hier meine erste große Show in der Divine Bar gesehen hat, kam er zu mir und hat gesagt, es hat mich so glücklich gemacht, dich zu sehen. Du bist so gut auch auf der Bühne und so in deinem Element. Und ich glaube schon auch, dass das was war, wo er Angst vor hat. So macht mein Sohn das und ist vielleicht gar nicht so gut da drin. Und dann ist es leichter, eine Opferrolle zu werden. Und das war so.
Jetzt war der Sohn leider sehr gut da drin.
Jetzt war der Sohn.
Ist ja, es immer noch.
Mensch, schade. Glück gehabt, Papa. Nee, aber einfach, also natürlich. Und das bedeutet auch von sich selbst irgendwie Festigung zu finden, trotz all diesen komischen Sachen von außen, die einen irgendwie ein bisschen verunsichern und so. Diese Selbstliebe und diese Festigung und aber auch die Gewissheit in sich selbst. Das ist okay. Ich finde meinen Weg und mein Sohn auch. Und insofern, ich bin total toll aufgewachsen. Ich verstehe mich auch toll mit meinen Eltern.
Das ist und, richtig schön, ja.
Ich habe auch immer ganz viel von meiner Mama an. Und die freut sich auch immer, wenn sie irgendwelche Fotos sieht und sagt, guck mal, die Handtasche, die hatte ich schon, da warst du noch ein kleiner Stöpsel von 3 Jahren.
Und dann ist sie stolz, dass die Handtasche zu deinem Outfit passt.
So.
Toll. So darf es auf jeden Fall gehen. Wie reagieren, ich sag mal, Menschen, die zu deiner Show kommen, werden ja vermutlich erstmal Bock darauf haben, das zu sehen.
Ja.
Aber es gibt ja auch Menschen, die, wir haben gerade über Überforderung gesprochen. Wie reagieren Menschen auf dich, die Szene fremd sind und vielleicht gar nicht so richtig wissen, was sehe ich da eigentlich gerade?
Ich gehe viel in der Öffentlichkeit als Drag rum. Jetzt nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil ich zu einem Auftritt muss oder sonst wohin muss oder abends wieder nach Hause und ich denke, hallo, es fahren alle mit dem Bus zur Arbeit und mit der Bahn, also mache ich das auch. Und natürlich macht man das mit einer gewissen Vorsicht und mit einem gewissen Blick. Und ich habe irgendwann gelernt, wer guckt nur, weil wenn eine 2 Meter große Frau durch die Innenstadt läuft, ich würde auch gucken, gerade wenn sie ein Abendkleid anhat,
absolut,
mittags um 3 Uhr. Ich verurteile das überhaupt nicht für Leute, die gucken. Und ich glaube, wer das nicht mag, hat den falschen Job. Und gleichzeitig lernt man aber, wer guckt, weil es neu ist und spannend ist und ungewöhnlich. Und wer guckt, weil die Person sich denkt, wenn ich den nachher in der Ecke treffe, dem hau ich einen rein. Und das merkt man und das lernt man und das ist unangenehm. Und es gibt Teile und Gänge und Stücke, die ich meide und wo ich sage, ach, da muss ich jetzt nicht unbedingt alleine langlaufen. Und natürlich ist das irgendwie nicht schön, aber das gibt es. Und wenn jemand Bock hat, sich mit mir darüber zu unterhalten, und das passiert öfter, als man denkt, finde ich, ist es auch so ein bisschen an mir und nicht direkt abwertend oder so sehr defending zu werden. Also wenn jemand kommt und sagt, ey, bist du ein Mann oder eine Frau?
Nicht jeder möchte dir dann
genau,
ins Gesicht hauen.
Sondern manche haben vielleicht wirklich das erste Mal gesehen und haben Bock, sich mit dir zu unterhalten. Und ganz oft habe ich Situationen, wo Leute dann sagen, finde ich cool, können wir ein Foto machen? Das ist doch okay. Also das auch das nicht zu verurteilen. So.
Gleichzeitig höre ich aber auch raus, dass du natürlich Themen beschreibst, die im weiblichen Alltag normal sind. Welchen Gang kann ich lang gehen? Ist es schon zu spät, um alleine zu gehen? Was habe ich an? Das sind ja Gedanken, die sehr geschlechtsspezifisch jeden Abend bei vielen Menschen im Kopf sind.
Voll. Und ich versuche mich davon so wenig, wie es mir möglich ist und wie ich mich sicher damit fühle, mich davon zu lösen und mit einer gewissen Ignoranz vielleicht auch abends ein bisschen rumzulaufen, noch den Weg nach Hause, wenn das Taxi gerade nicht drin ist. Und natürlich hat man seine Tricks und seine Kniffe oder denkt sich halt vielleicht, ach guck mal, jetzt habe ich meinen Freund schon mal auf Kurzwahl, wenn irgendwas ist, gleich rufe ich an. Oder es gibt dieses Heimwegstelefon, was ganz toll ist, was dich begleitet.
Also beschäftigt und in Kontakt wirken.
Genau. Und gleichzeitig denke ich mir aber, nee, ich komme doch nur von meiner Arbeit und möchte nach Hause gehen. Das wird ja wohl noch hier möglich sein. Und ich möchte, dass es möglich ist. Und ich drücke das jetzt auch total durch. Und also es ist so ein bisschen von beidem. Wobei ich auch sagen muss, so richtig passiert in den, nehmen wir jetzt mal die Corona-Jahre weg, dann sind es ungefähr 5 Jahre, in denen ich Drag mache, ist mir noch nichts. Ich wurde einmal blöd angemacht. Das war ein richtig scheiß Gefühl. Es war eine total beschissene Situation. Und es ist natürlich auch zwischendurch nicht schön, wenn man blöde Sachen hinterhergerufen bekommt. Das streiche ich jetzt mal kurz aus der Rechnung. Auch das kann und sollte man übrigens, egal jetzt wer, ob Drag oder Frau oder Mann, kann und sollte man zur Anzeige bringen, allein für die Statistik. Wir leben in Deutschland in einem Statistikland.
Das ist wahr.
Das ist wirklich wahr. Aber ansonsten, so in den Bereichen, wo ich mich hier in Essen viel bewege, also alles zwischen dem Süden und so dem inneren Norden, Innenstadt Norden, ist easy.
Lass uns zu etwas kommen, was ich in dieser Kunstform besonders beeindruckend finde. Du verwandelst dich ja an ganz vielen Stellen in eine Frau, in eine Femme Fatale. Also von der Körpersprache her, die Art, wie du dich bewegst, die Art, wie Hüftschwung ist. Mhm. Männer lernen anders zu laufen, aber auch die Anatomie ist etwas anders. Das heißt, der Bewegungsapparat vom Naturell her ist schon unterschiedlich. Mhm. Und ich finde es unfassbar beeindruckend. Auch das ist ja wieder was Mädchen ihr ganzes Leben lang üben. Toll auszusehen in High Heels und manche schaffen es nie. Ich glaube, ich werde es auch nie schaffen. Aber also sich so sehr zu verwandeln, dass es ja, dass alle Aspekte dazugehören. Also die Optik, die Bewegung. Ach, was können wir von dir lernen, wir Frauen? Das ist eigentlich meine Frage.
Also erstmal könnt ihr Frauen, können alle von sich lernen und voneinander lernen, welche Teile man wie präsentieren möchte und was man auch einfach lieben möchte. Und ganz viel beim Drag ist eben bewusste Entscheidungen zu treffen. Wie möchte ich auftreten? Ich als Miss Foxy Bless habe eigentlich immer behaarte Arme und Achselhaare, weil ich mir denke, nee, ich bin halt keine Frau, die darauf in ihrem Privatleben Wert legt. Und gleichzeitig habe ich aber gesagt, aber ich möchte auf jeden Fall große Hüften haben. Und 9 von 10 Malen habe ich falsche Brüste an in meinen Outfits. Das sind die Sachen, die mir wichtig sind. Andere
und gerade hast
nicht.
Du auch eine krasse Taille, weil du ein Korsett anhast.
Genau, ja. Weil ich habe heute nur Hose und T-Shirt an und damit ich nicht ein bisschen Körperfigur noch habe, habe ich...
Aber das T-Shirt hat, du könntest quasi ein bisschen schwingen mit den Brüsten, weil da so...
Das hat so Trottel vorne,
ja, so Trotteln vorne dran sind. Super. Ja,
vielen Dank. Insofern ist es voll die Entscheidung für dich, wie du dich verkaufen möchtest, und es gibt Drag Queens mit Bart, es gibt Drag Queens mit Brusthaaren, es gibt Drag Queens mit rasierten Beinen, es gibt Drag Queens mit behaarten Beinen, es gibt Drag Kings mit mehr Brüsten, es gibt Drag Kings mit wenig. Also das ist, was ich damit sagen möchte, deswegen ist es eine Kunstform, deswegen heißt es, oder habe ich gesagt, Drag ist, was ich mache, nicht wer ich bin. Es ist, und ich kann es mir jeden Tag neu aussuchen.
Also, wie machst du das mit den Hüften?
Das sind meine alten Gartenpolster, die ich mit einem Truthahnmesser zurechtgeschnitten habe und in möglichst viele Strumpfhosen stopfe, damit sie sich schön weich in den Rändern glätten.
Das Tolle ist, wenn man Bilder oder auch Aufnahmen von dir sieht, es sieht total echt aus. Es sieht gar nicht aus, als wenn du da irgendwas gebastelt hättest.
Vielen Dank. Aber auch das ist eine Kunst, ne? Also guck dir mal Bilder oder ihr dürft ja alle mal mein Instagram-Profil besuchen und alle erstmal abonnieren und folgen und dann mal ein bisschen zurückscrollen. Ihr findet tolle Bilder, wo ich so durch die Phasen gehe, welche Strumpfhosen kaufe ich, um möglichst gut meinen Hautton zu matchen. Ich war schon alles. Ich habe eine Freundin von mir, hat mal zu mir gesagt, oben bin ich Alpina und unten bin ich Latina. Weil meine Strumpfhosen immer viel zu dunkel waren und allein das hat mich über ein Jahr gekostet, richtige Strumpfhosen zu finden.
Aber jetzt sind sie perfekt.
Ja, ich finde schon. Das sieht man gerade nicht, weil ich eine Hose anhabe, aber.
Wie hast du das mit den Bewegungen geübt? Du hast dir überlegt, wie du sein willst als Drag, wie du dich bewegen willst.
Ja, ich glaube, vieles kam auch so ein bisschen und vieles habe ich retroperspektiv beim Anschauen von Videos auch über mich gelernt. Nun ist es so, dass ich 5 Jahre Tanz studiert habe an der Folkwang.
Inwieweit hilft dir das dabei?
Voll. Also ich kann meinen Körper, glaube ich, in Arten analysieren, die Leute sonst nicht können, die sich nicht so viel damit beschäftigen. Also meintest gerade irgendwie, stell dir mal vor, du musst dich jeden Tag 2 Stunden vorm Spiegel schminken. Manche würden verrückt werden. Ich habe mich jeden Tag 8 Stunden im Spiegel angeschaut, ganz körperlich, und mir wurden gesagt, welcher Körperteil bei mir noch mehr ballettartig, noch gerader, noch gekrümmter, noch mehr präsent, noch weniger präsent sein kann.
Harter Job, keine Frage.
Voll, aber auch super hilfreich jetzt für mich zu sagen, okay, wie möchte ich mich präsentieren und dadurch eben auch so eine gewisse Distanz zu schaffen zu mir als Privatperson, weil ich eben sehr genau sagen kann, Miss Bless hält die Hände immer so.
Wie hält Miss Bless die Hände?
Oh, ich bin so ein bisschen Sekretärin schon auch. Ich bin streng, aber auch sehr elegant.
Und dabei schlägt sie die Arme ganz vorsichtig nach außen in einer schwingenden Bewegung.
Genau.
Wie muss ich mir eine Show von dir vorstellen?
Oh, it's gonna
Versuch
be a wild
ride. Versuch das mal zu beschreiben.
Also natürlich muss ich an dieser Stelle sagen, kommt doch einfach zu einer Show, dann wisst ihr es selber. Eine Miss Bless Show ist sehr, man weiß nicht so richtig, was einen erwarten wird.
Also du liebst den Überraschungsmoment.
Ich liebe den Überraschungsmoment. Ich kann mittlerweile sagen, ich lip-synke natürlich, also die Kunst, in der man so tut, als würde man selbst die große Show-Diva sein, die den Song gerade live singt und die Lippen synchron bewegt. Ich singe tatsächlich auch live. Ich mache dir Publikumsinteraktion mit Witzen. Ich spiele Violine, ich spiele Klavier. Es gibt bei mir Spitzentanz, es gibt Ballett, es gibt ins Mikrofon Gerülpse. Also wirklich alles. Wir gehen den kompletten von Rock'n'Roll bis feinste Lady im Abendkleid. Es ist alles möglich.
Ins Mikro rülpsen ist natürlich schon ein krasser Kontrast zum Look.
Ja, aber also warum nicht? Warum nicht? Wer sagt denn, dass ich das nicht darf in dem Moment? Also außer soziale Standards, die sagen, ja, es ist halt nicht so cool, wenn man Leuten ins Gesicht rülpst. Das mache ich auch nicht, ich bin ja weit genug weg.
Ist ja ins Mikrofon, nicht ins Gesicht.
Genau, also Das ist genauso, wie ich meine Stimme nicht verstelle. Ich rede genauso, weil es Miss Bless wie als Jan privat. Das machen viele nicht, aber das ist ja auch eine, also nichts davon ist besser oder schlechter.
Es ist einfach deine Vorstellung von Miss
genau.
Bless.
Es ist einfach eine Setzung.
Du singst Lip-Sync, aber auch selbst. Gibt es da in der Performance einen großen Unterschied oder übertreibst du dann quasi beim selber Singen vom Gesichtsausdruck auch, damit es angeglichen ist, oder ist es etwas, was man immer sofort merkt?
Nee, ich glaube, man merkt das schon. Ich frage mich immer, gibt es einen Grund, dieses Lied live zu singen? Gibt es einen Mehrwert?
Kann ich das besser als Katy Perry?
Zum Beispiel, die Antwort ist natürlich ja. Also habe ich einen Mehrwert, wenn ich dieses Lied live performe? Wenn die Antwort ja ist, dann mache ich das. Wenn die Antwort nein ist, dann höre ich doch lieber die großen Show-Diven und bin die Verkörperung dessen. Weil auch das gibt mir natürlich andere Möglichkeiten. Ich kann anders mit meinem Körper umgehen, wenn ich nicht live singen muss. Ich kann anders.
Ja, du kannst eine krassere körperliche Performance machen, wenn du den Sauerstoff nicht brauchst, um einen Ton rauszupressen.
Richtig.
Keine Frage.
manchmal gibt's eben aber auch Nummern, wo ich sage, nee, das möchte ich, das ist halt so ein Charme, so ein Witz, diese Nummer, das muss ich live singen, sonst versteht sich das nicht oder sonst macht das für mich keinen Sinn oder ich möchte den Text anpassen, dann wird live gesungen.
Wenn du auf die Bühne gehst, hast du Lampenfieber?
Nicht mehr. Es gibt immer noch Auftritte, wo ich Lampenfieber habe, sowohl in der Dragkunst als auch im Tanz. Und Premieren sind eh immer toll und aufregend und mit Lampenfieber verbunden. Aber ich glaube, es hat sich über die Jahre so ein bisschen verändert, wovor ich Lampenfieber habe. Also mittlerweile ist der Moment auf der Bühne eher der Befreiungsschlag. Und vieles davor ist, war mein Marketing richtig? Habe ich genug Presse da? Sind wir alle vorbereitet? Kommen Leute? Wissen meine anderen KünstlerInnen, wann sie dran sein müssen? Funktioniert die Technik? Habe ich alle Kostüme? Also es ist sehr viel mehr Orga und so dieses Gesamtheitsding und so viel Eustress vorher und der Moment auf der Bühne, wo ich dann auch weiß, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Hatten wir vorhin schon. Alles in meiner Vorbereitung habe ich so gut wie ich kann gemacht. Jetzt gebe ich das Zepter ans Universum ab. Das ist für mich mittlerweile der Befreiungsschlag. Wenn ich weiß, Vorhang geht auf, Showtime, dann ist kein Lampenfieber mehr.
Eustress, für alle, die es nicht wissen, in der Psychologie unterscheidet man zwei Arten von Stress. Den Eustress, der positiv ist, einen beflügelt und einem so den extra Schub Energie gibt. Und Distress oder Distress, je nachdem, wen man fragt, der Stress, der im Zweifel auch krank machen kann. Aber dich euphorisiert das, deswegen der Eustress.
Genau.
Hattest du irgendwann mal Überwindung, dich zu verwandeln und wurde es irgendwann einfacher, Foxy zu sein?
Ah, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die hatte ich auch noch nicht.
Check.
Es gab so ein paar Auftritte, auf die ich relativ wenig Lust habe, weil man hat so ein paar, ich glaube, das kennt man von sich, oder man hat so ein paar Sachen auf der Arbeit oder im Leben, auf die hat man richtig Bock und es gibt so ein paar Sachen, die macht man halt, weil man es machen muss. Und so gibt's bei mir auch ein paar Brotjobs. Die sind gut bezahlt, im besten Fall, und sind jetzt aber nicht das, wo mein künstlerisches Herz für schlägt.
Ich weiß nicht, darfst du davon was sagen? Vielleicht ohne Namen, so fürs Gefühl, oder sagst du einfach, nee, das gehört halt dazu?
Es gab mal einen Job für mich, auf den ich mich sehr gefreut habe und wo ich dann gemerkt habe, ich war gebucht für den Saisonabschluss von einem Golfclub. Und
spannend.
Ich fand's auch mega spannend.
Da kann ja alles passieren.
So, und dann saßen hinterher ein sehr begeisterter Mensch, der mich gebucht hat vor mir, und dahinter 50, ich glaube, es waren wirklich ausschließlich Männer, 50 Männer, die mich angeguckt haben, als wüssten sie überhaupt nicht, was gerade passiert.
Die haben gedacht, es kommt ein bisschen Zirkus.
Genau.
Und also, dann kam eine Drag-Show.
Die starten einfach dann, und ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt. Das erste Mal, dass ich kein Meet and Greet gemacht habe, sondern einfach Backstage und mir ein Taxi gerufen habe und gefahren bin, weil ich mich so deplatziert gefühlt habe.
Hast du da nochmal ein Feedback drauf gekriegt? Von der Person, die dich gebucht hat?
Ja, die,
oder von Gästen?
Total. Also, nee, von Gästen nicht. Von der Person, die mich gebucht hat, die hat das auch so wahrgenommen. Zum Glück. Also, das bist du da und alle denken so, die ist total Delulu, was die da macht. Und meine hat sie aber trotzdem bedankt und meint, für das, was es war, haben sich selbst total gefreut und sich selbst ein Geschenk gemacht. Und die anderen, ja gut, weiß man jetzt fürs nächste Mal. Also das war wirklich ein komischer Auftritt. Und ich glaube, die anderen, Herrgott, die sind nicht so erwähnenswert gerade.
Ich glaube, damit haben wir auch den schlimmsten Auftritt schon abgehakt wahrscheinlich.
Ja.
Was war denn dein bester Auftritt bis jetzt?
Einer meiner besten Auftritte war für mich meine erste Solo-Show, die ich gespielt habe. Es ist oft so als Drag-Artist, dass man in Mixed-Shows spielt. Also es werden verschiedene KünstlerInnen zusammengemixt und gestalten einen Abend zusammen. Dabei gibt's meistens wenig zusammenhängende Dramaturgie, also die einzelnen Nummern beziehen sich nicht aufeinander, sondern werden nacheinander abgespielt. Und bei meiner Solo-Show, bei meiner ersten, wollte ich eben einen Abend gestalten in Theaterabendlänge, also 1 bis 1,5 Stunden, der einen roten Faden hat, der durchführt, wo das Publikum die ganze Zeit dabei ist, wo meine Nummern aufeinander aufbauen, was natürlich in Drag auch immer mit viel Kostüm wechseln und möchte aufregend sein und neue Sachen präsentieren.
Oder man ist Helene Fischer, dann tauscht, oder Madonna.
So.
Die tauscht auch 16 Mal beim Konzert das Outfit.
Die hat aber halt ein anderes Backing als ich. Also
die Ticketpreise haben auch
so
dezenten Unterschied.
Wenn die sagt, das muss jetzt so, dann ist das so. Nee, da war ich wirklich, also da war ich auch stolz. Da war ich aus sehr verschiedenen so Durchhaltevermögen und kreatives Potenzial und wie es hinter geworden ist und so. Da war ich wirklich stolz. Das war einer meiner besten Auftritte.
Wann und wie verabschiedest du Foxy nach so einem Auftritt? Also wann bist du wieder Jan und sagst du dann auch gerne auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal zu Foxy?
Ich sage sehr gerne auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ich schminke mich sehr selten in der Location selbst ab, wo ich bin, weil ich das sehr genieße, zu Hause die Perücke abzunehmen, mich noch einmal anzugucken und dann unter die heiße Dusche zu steigen und das wirklich so abzuwaschen. Also sprichwörtlich wie auch im übertragenen Sinne. Und diesen Tag, diesen Abend, diese Nacht damit abzuwaschen und zu sagen, vielen Dank, es hat wieder einen Heidenspaß gemacht oder auch nicht. Natürlich gibt es dann irgendwie noch so Sachen, die auch im Körper nachwirken und nachspüren. Natürlich die Füße tun weh, man steht anders in High Heels, vielleicht hat man Muskelkater in den Waden. Und genauso wie ich dieses Ritual...
So viel zum ins Mikrofon rülpsen. Wir haben so ungefähr anderthalb Meter zwischen uns, deswegen tangiert uns das nur akustisch.
So wie ich dieses Ritual...
Das Wasser war übrigens still, das Miss Foxy Bless bestellt hat. Also wo der herkommt, ich weiß es nicht.
Ja, das ist das Korsett. Ich habe hinten gezogen. So wie ich das Ritual zum Fertigmachen habe, habe ich auch das Ritual, um da wieder rauszukommen. Und beides ist mir sehr wichtig und beides halte ich sehr in Ehren und nehme da meine Zeit für. Auch wenn dann der Abend vielleicht nochmal eine Dreiviertelstunde länger dauert, weil ich ganz in Ruhe dusche.
Aber dann bist du wieder Jan und wenn wir natürlich bei wer bin ich geschlechtsidentisch und wer bin ich auf der Bühne und dass das eigentlich nichts miteinander zu tun hat, am Ende des Tages bist du gerne wieder ein Mann und kommst dann auch als Jan an.
Genau.
Und dann ist das durch.
Genau. Also nicht nur am Ende des Tages, ich bin in der glücklichen Position, sehr zufrieden mit mir und meinem Körper zu sein mittlerweile. Und da sehr im Einklang mit meiner Identität und meinem biologischen Geschlecht zu sein. Und gleichzeitig, wie alle, man ist froh, wenn man einen Feierabend hat. Also,
du sagst mittlerweile?
Ja, also ich glaube, das kennen viele, dass man sich denkt, ach, die Nase könnte aber ein bisschen gerader sein und das Kreuz ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Muskeln wäre auch schön und hier ein bisschen weniger wäre aber doch auch gut, oder? Also ich glaube, das ist...
Ich glaube, das kennen wir alle.
Ich glaube, das kennen wir alle und ich glaube, zu einem gewissen Maße ist es total gesund und total richtig, sich selbst einfach von außen ein bisschen zu betrachten und vielleicht auch zu gucken, wo kann ich mir selbst was Gutes tun und solange das nicht krankhaft und zwanghaft wird, sondern man immer es noch schafft, sich für das, was man hat, zu lieben und wertzuschätzen, ist das total schön.
Lass uns noch so ein bisschen zum Ursprung von Miss Foxy Bless gehen. Wann und wie ist sie entstanden? Was war so die Geburtsstunde? Du hast so ein bisschen erzählt, du hast ausprobiert, eine Freundin hat dich mal geschminkt, du hast die Castingshow mit Drags gesehen. Aber was war so die richtige Geburtsstunde?
Boah, ich glaube, so eine richtige, so ein Tag Null könnte ich gar nicht nennen gerade. Es gibt einen für mich recht wichtigen Moment, der ist, als der Name entstanden ist.
Guck mal, ich habe ja als nächste Frage, woher kommt der Name?
Guck mal, dann lass uns das doch direkt ein bisschen verwursteln. Ich habe bevor ich studiert habe, war ich in Berlin für ein Jahr. Und habe dort angefangen zu tanzen, zu trainieren, mich auf meine Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und man ist in Berlin natürlich, man geht feiern, man probiert sich aus. Ich habe angefangen, mich ein bisschen zu schminken mehr, auch so privat zum Ausgehen mal zu gucken, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich ein bisschen Glitzer auf meinen Augen habe und ein bisschen Mascara. Und hat eine Freundin, die mir sehr viel geholfen hat in der Zeit, sowohl was Schminktipps und so weiter angeht, aber viel auch so zu mir zu finden und meinen Weg zu gehen und mich in dem zu unterstützen, was ich gerne mache. Und die heißt Yorne Bless. Das ist ihr Nachname. Und das fand ich so toll. Und irgendwann habe ich sie gefragt, hey, ich habe keine Drag-Mama, jemand, der mich angelernt hat in der Drag-Kunst.
Und das braucht man auf jeden Fall.
Braucht man nicht, aber es ist schon schön, oder? Man ist nicht gern alleine, man hat gerne Leute um sich.
Na, es hilft ja auch, wenn man jemanden hat, der schon Profi ist und der vielleicht auch das Voll. Wissen und die Kultur mit einem teilt.
Und in dem Fall ist meine Drag-Mama halt niemand, der mir gelernt hat, wie ich falsche Wimpern aufsetze und meine Hüften schneide, sondern jemand, der mich einfach an der Hand genommen hat und gesagt hat, wir gehen jetzt ein Stück lang deinen Weg zusammen und ich helfe dir. Und ich kritisiere dich und ich lobe dich und ich sag dir, was ich toll finde und ich gebe dir neuen Mut weiterzumachen. Und das war eben Yorne Bless. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, du, darf ich deinen Namen übernehmen, wenn ich jetzt irgendwann auftrete? Und dann hatte ich mein erstes Booking als Walking Act und gesagt, hey, willst du nicht kommen, wir schreiben dich aufs Plakat. Was brauchte ich, irgendeinen Namen? Ich hatte kein Geld für Perücken, also war ich Foxy, weil ich im echten Leben, quote-unquote, als Mann auch rote Haare habe.
Und gerade als Perücke, die ist auch gerade rot?
Die ist auch gerade rot, genau. Mhm. Es ist ungefähr genauso glamourös, nur deutlich kürzer. Und habe ich gesagt, du, dann bin ich Foxy Bless. Wie findest du das? Hat sie gesagt, vielleicht total schön, mach doch noch ein Mist davor, hört sich besser an. Und so ist der Name entstanden. Und irgendwann kamen dann auch die Perücken. Und die sind oft rot. Nicht immer, aber oft.
Das passt ja dann auch gut.
Oder?
Ja. Woher kommen deine Kostüme? Du hast gerade schon gesagt, dass du die Hüften selber bastelst. Also machst du das alles selber? Kreierst du das selber? Stellst du das selber zusammen? Also heute, wenn ich das ein bisschen beschreiben darf, du hast eine rötliche Perücke auf, die Haare enden so kurz über den Brüsten, du hast etwas groben Schmuck, würde ich sagen, also kettenlastig an den Hals, du hast Brüste, dann hast du ein schönes T-Shirt, das glitzert mit Pailletten und den Troddeln dran. Ein wirklich sehr straffes Korsett, mir wird jetzt schon der Rücken wehtun. Jetzt muss ich mal, ich will ganz unhöflich mal unter den Tisch gucken. Eine güldenglitzernde Hose an, mit güldenglitzernden Stiefeln. Wie viel Absatz ist da dran?
Weiß ich nicht, 12 Zentimeter?
Ja, hoch. Also nicht das Maximum der Fahnenstange, aber schon was, was unbequem werden kann auf Dauer.
Ja, ist für mich okay. Also sind so eher Kategorie Pantoffeln für mich. genau, das habe ich heute an.
Hast du das alles selber, ob du deine Kostüme alle selber machst, wie du das zusammenstellst? Das war die Frage.
Mal so. Also ich gehe super gerne Secondhand shoppen, weil man da einfach Sachen findet, die man jetzt vielleicht nicht gerade überall findet. Gut, ich habe jetzt, man muss zu dem T-Shirt sagen, es ist ein weißes Kurzarm-T-Shirt, wo vorne ein bisschen Paillette und Trotteln dran sind. Das fand ich einfach sehr schön mit den Trotteln. Ansonsten,
ich habe mich schon gefragt, was davon aus dem Schrank deiner Mutter ist, weil du gerade gesagt hast, dass du dir da öfter was klaust.
Weil ich glaube, heute gar nichts. Die Handtasche, die ich mit habe.
Auf die habe ich nicht geachtet.
Das ist eine schwarze
Handtasche.
War
guck. Einfach so auffällig, da habe ich nicht auf die Handtasche geguckt.
Und die güldene Hose, die habe ich auch in einem Secondhand-Store gefunden. Und die Schuhe habe ich gekauft. Das T-Shirt hat mir eine Freundin geschenkt. Das hat sie selbst auf dem Flohmarkt gefunden. Das Korsett ist von Mr. Bethoth. Und die Perücke ist von einem Perückenhersteller. Also heute ist recht eingekauft. Ich gehe super gerne Secondhand-Shopping, einfach weil es mir auch mega viel Spaß macht. Ich mache mittlerweile recht viel selbst. Das kommt so ein bisschen auf den Act drauf an und was ich vorhabe. Und wenn ich sage, oh, ich möchte was sehr Spezifisches haben. Genau, ich würde sagen, alles, was ich trage, ist irgendwie nochmal umgenäht von mir. Einfach weil ich als Drag Queen Proportionen habe, die nicht so einfach von der Stange zu kaufen sind, eine recht schmale Taille gegenüber meiner Hüfte, sondern oft nur mal das Taillenband enger nehmen und die Hosen sind meistens ein bisschen zu kurz, muss man noch ein bisschen was rauslassen, weil ich wirklich sehr lange Beine habe. Und insofern, es wird alles irgendwie noch mal ein bisschen umgenäht. So ein Drittel meiner Kostüme ist komplett selbst gemacht von der Stoffrolle her und der andere Teil ist Secondhand gekauft.
Da kommt der Künstler in dir durch und durch, durch.
Durch und durch, durch.
Kommt die Foxy zwischendurch im Alltag auch mal so ohne Kostüm raus?
Ach, das
also blitzt
ist so,
die mal so durch?
Ja, das ist so, ich kann das voll verstehen. Ich will dir überhaupt nicht deine Illusion nehmen, aber dieses Trennen von ist es Miss Foxy Bless oder ist sie es nicht, ist super schwer, gerade auch geworden. Also am Anfang hätte ich das deutlich... Also am Anfang heißt vor jetzt, sag mal, 4 Jahren hätte ich dir das sehr klar beantworten können. Mittlerweile habe ich das große Glück, dass ich mit meinem Beruf einen ziemlich großen Teil meines Alltags bestreiten kann und ich diese Woche schon wieder 5 Tage die Woche in Full Drag arbeite und 5 Shows habe. Also eine davon wäre jetzt hier dieser wundervolle Podcast und dadurch mischt sich das schon sehr und das ist auch richtig und das ist auch gut so. Und
also du bist immer beides.
Ich bin immer beides, voll. Und ich habe das zu meinem Hauptberuf gemacht als Tänzer, als Performer, als Drag Queen. Auch das mischt sich irgendwie sehr. Und das ist auch gut so. Am Anfang habe ich mich gefragt, ob ich das möchte. Und durfte dann lernen, dass ich das möchte, dass ich das gut finde. Dass es mir auch hilft, das halt eher wie so einen Job zu sehen. Und dass ich meinen Job manchmal doof finden darf und anstrengend finden darf, auch wenn es meine Passion ist. Und dadurch ist es aber so ein bisschen immer beides. Natürlich, ich bin nicht ganz so feistig als Jan. Ich bin auch nicht ganz so streitfreudig.
Traust du dich Dinge als Foxy, also in komplett Montur, sage ich mal, die du als Jan nicht machen würdest?
Ja, schon, ja.
Was können wir alle von Foxy lernen?
Ich finde, Drag hat wirklich viel mit Selbstliebe zu tun. Das ist auch Klischee, aber auch wirklich schön. Und wir haben selbst unglaublich viele Regler und Knöpfchen, an denen wir für uns selbst drehen können und gucken, wie es uns gerade passt und nicht, wie es den anderen gerade passt, dass wir sind und aussehen und uns verhalten. Und das darf man umarmen und lieben und willkommen heißen und ja, sich selbst dafür ein bisschen feiern.
Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen auf Drag und die Gesellschaft gucken. Wir haben schon drüber gesprochen, manche finden es lustig, manche sind schockiert, andere sehen die Kunst und die Arbeit dahinter. Und du machst das ja jetzt nicht nur in kleinen Clubs, du engagierst dich auch als Drag für Diversität, für Vielfalt, öffentlich in Bühnendiskussionen. Aber ich habe gelesen, auch in der Arbeit mit Jugendlichen.
Ja.
Erklärst du da auch so richtig, was mit Drag auf sich hat, so historisch, und was erzählst du den Menschen da?
Genau, ich arbeite unter anderem viel mit Kindern, weniger mit Jugendlichen zusammen und jungen Erwachsenen. Das ist verpackt als Drag-Workshop und natürlich geht's darum, Schminke auszuprobieren, Klamotten auszuprobieren, sich zu verkleiden. Aber es ist eben viel auch nochmal kurz zurückgucken. Wir fangen eigentlich bei mir in meinen Workshops immer damit an, wo kommt Drag her? Jetzt nicht nur etymologisch, also von der Wortherkunft, sondern was ist die Tradition dahinter? Warum haben Leute angefangen, Drag als Kunst zu sehen?
Was erzählst du da so? Erzähl das gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielleicht wissen die das auch nicht.
Um vielleicht eine sehr lange Geschichte ein bisschen versuchen einzukürzen. Drag hat einen unglaublich politischen und sozialpolitischen Hintergrund, der nicht aus Jux und Tollerei entstanden ist, sondern aus einer systematischen Unterdrückung von Leuten in Machtpositionen, von religiöser Unterdrückung gegenüber Vorstellungen von Gendernormen, also Geschlechtsnormen, die sich irgendwann in großen Riots, in Aufständen, alle kennen Stonewall wahrscheinlich, haben wir schon mal von gehört, der moderne Christopher Street Day, der daraus entstanden ist, es war einer der größten. Und davor gab es auch schon eine ewig lange Geschichte von Sklaverei, Unterdrückung, Rassismus, Hautfarbenunterscheidung, Geschlechterrollen, ob männlich, weiblich. Also das geht wirklich super lang, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und letzten Endes bei diesen Aufständen, gerade wenn wir uns zum Beispiel den Stonewall Riot angucken, waren es eben farbige, schwarze Frauen, Transfrauen, Travestiemenschen, die sich irgendwann gesagt haben, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr eure Tyrannei und eure Unterdrückung aushalten, nur weil ihr die Art, wie wir leben, wie wir uns anziehen, nicht akzeptieren wollt. Und dieses Aushandeln immer wieder auf der Bühne von Geschlechterrollen, von wie möchte ich mich präsentieren, wie werde ich gelesen, was erwartet man als mich als eine weiblich gelesene Person oder als mich als eine nicht ganz so weiblich-männlich irgendwie androgyn gelesene Person. Dieses ständige Aushandeln davon, das ist Drag und das hat eine unglaublich lange Geschichte, die muss man nicht immer mitschleppen, die muss nicht an einem haften wie Thea, aber sich darüber bewusst zu sein, das finde ich super wichtig.
Es gab vor ein oder zwei Jahren so einen Aufschrei unter Konservativen. Da hatten Drags Kindergartenkindern vorgelesen. Du schnickst schon, du wusstest, dass das kommt. Und auf einmal hieß es, die Kinder werden früh sexualisiert, die lernen gar nicht mehr, dass Mutter-Vater-Kind der Standard ist oder sein soll, je nachdem, wie das sieht. Wie siehst du diese Diskussion?
Ja, ist ja totaler Quatsch, ne?
Also ich sag mal, wie ich es sehe, mein Sohn ist 3. Wenn jetzt eine Drag Queen in den Kindergarten käme und die wird dem vorlesen, dann wird der sagen, Mama, mir hat heute eine Fee vorgelesen. Wenn ich irgendwie ein Kleid anziehe, fragt er mich auch, ob ich eine Prinzessin bin. Und dahinter fragt er nichts anderes.
Also ich garantiere dir, leg meine Hand für ins Feuer. Wenn du irgendeine Drag Queen engagierst, im Kindergarten vorzulesen, wird niemand davon im Abenddessous kommen, indem man 2 Tage vorher irgendwie eine Show in einem Nachtclub hatte. Das raffen wir schon, dass es da Unterschiede gibt in meinem Zielpublikum. Am Samstag habe ich eine Burlesque-Show mitgemacht. Natürlich habe ich da was anderes an, als wenn ich meine Workshops gebe. Also mein heutiges Outfit, damit würde ich wahrscheinlich einen Workshop geben. Wahrscheinlich ohne das Korsett, weil damit bin ich nicht beweglich genug, um zwischen den Teilnehmenden hin und her und beim Schminken zu helfen. Die Vorstellung geht einfach nicht in meinen Kopf, was davon frühsexualisierend ist. Wir reden von der großen Zeit der Aufklärung und das näher zu bringen als in den Kindergarten und irgendwie Liebe den Kindern zu zeigen, Sachen vorzulesen, die Welt zu erklären. Also Kinder sind ja nicht dumm, Kinder sind hochintelligent und kriegen super viel mit. Und ich glaube das auch, also wenn ich jetzt zu deinem Sohn kommen würde, dann würde er sagen, da war eine Fee, oder vielleicht würde er auch einfach sagen, da war eine hübsche Frau.
Oder so.
Oder, also, und diesen Punkt der Frühsexualisierung, das ist so ignorant, also überhaupt nicht mit dem auseinandergesetzt, was man ist. Und was man macht, gerade nochmal Richtung Trans, Travestie und so weiter. Also
ich bin jetzt gemein und platt und sage, über einen Clown würde man sowas nicht sagen, wenn der in den Kindergarten käme.
Ja, wahrscheinlich. Kann sein. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt angegriffen sein soll, dass du mich mit einem Clown vergleichst.
War nicht meine Absicht. Eure Gemeinsamkeit ist Bühnenperformance und viel Schminke.
Genau. Aber das ist es ja irgendwie, oder? Und verstehe ich nicht. Ich weiß, dass wir in Teilen davon auch wieder zurückgerudert sind. Ich weiß, dass wir in Teilen davon nicht zurückgerudert sind. Ist ein mega lästiges Thema, finde ich. Gerade im Moment irgendwie in der gesellschaftspolitischen Situation, in der wir uns in Deutschland befinden.
Na, es macht ja schon den Eindruck, dass Deutschland wieder konservativer wird.
Ja.
Dass es schwieriger wird, wieder mehr zu wollen, bunter zu sein, eine buntere Gesellschaft zu fordern.
Ich meine, wir haben einen Bundeskanzler, der gerade irgendwie sehr für irgendwelche Allgemeinheiten vorschlägt, was in ein Stadtbild passt und was nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür ihn reinpassen würde, aber geht wieder mehr ins Gespräch mit den Leuten. Schert die Leute nicht über einen Kamm. Und ich sag dir, wenn eine Drag Queen in irgendwelchen Dessous im Kindergarten auftaucht und liest, dann ist das richtig, dass die angemacht wird und gesagt wird, das gehört sich nicht. Weil das gehört sich nicht. Aber egal, ob das die Drag Queen oder die Lehrerin ist, es gehört sich nicht. Aber alles andere ist doch vollkommen fein und kommt ins Gespräch miteinander, fragt, seid interessiert an dem Menschen und nicht an dem, was ihr gehört habt über diese Gruppe an Menschen. Lebt wieder miteinander. So, das ist doch total schön.
Wie findest du zum Beispiel Olivia Jones, Lilo Wanders? Drag-Casting-Shows, sind das Vorbilder? Helfen die bei der Toleranz? Oder ist es manchmal auch anstrengend, weil es so ein Schnurtunnelbild macht für eine ganze Szene, weil es ja einfach wenige sind, die dann für viele sprechen?
An sich hilft es bei der Toleranz und natürlich auch die Kunst in den Mainstream und in den Fokus zu rücken und dadurch überhaupt irgendwie möglich zu machen, dass man davon leben kann und diese Kunst machen kann und machen darf und nicht nur leben kann, sondern auch, weiß ich nicht, dass man bei FördererInnen akzeptiert wird und so weiter. Das ist toll. So ein bisschen, gerade wenn wir irgendwie in große Fernsehproduktionen wie zum Beispiel RuPaul's Drag Race, gab jetzt auch eine Deutschausstrahlung gucken, sind da oftmals andere, gerade im amerikanischen Bereich, andere Geldsummen nochmal hinter, wo man nicht vergessen darf, Achtung, das ist Fernsehen, das ist ein Entertainment-Medium, das ist nicht die reale Welt. Wenn ihr zu einer Drag-Show gehen werdet, werden nicht alle Leute Kleider anhaben, die mehrere tausend Euro kosten, sondern es hat alles verschiedene Level und verschiedene Stufen. Ja, also es ist toll, weil es das in die Popkultur gebracht hat und in den Mainstream und in Teilen setzt es unrealistische Standards, aber das muss jeder für sich selbst rausfinden.
Wo würdest du dir eine Drag vielleicht in einem Amt wünschen? Als Bundeskanzler oder vielleicht Tagesschau-Moderatorin?
Ja, ich finde Frau Daubner leider wirklich großartig. Insofern,
alle lieben Frau Daubner. Absolut.
Deswegen muss da überhaupt keine Drag Queen hin. ich fände eine Drag Queen als Bundeskanzlerin, finde ich toll. Warum nicht? Es gibt bestimmt vieles. Städteplanung fände ich mega interessant, weil wir haben alle, also wenn wir hohe Schuhe, da möchte ich ja aber kein altes Kopfsteinpflaster sehen. Das soll alles schön, ich rede nicht von asphaltiert, ich rede von schön gleichmäßig, mit Stil, mit ein bisschen Geschmack, schöne Häuserfassaden, schöne Fensterbänder, finde ich toll.
Gute Idee. Ein Blick in die Zukunft, wo willst du mit Foxy noch hin?
Ja, wo will ich mit Foxy noch hin? Ich hoffe, dass Foxy noch viele Bühnen dieser Welt und der Republik sehen wird. Ich hoffe, dass ich viele spannende Menschen treffen werde, mit denen ich zusammenarbeiten darf, dass ich viele andere Positionen, künstlerische Positionen treffen werde, mit denen ich mich austauschen kann. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute irgendwie einer Szene und einer Offenheit bringen werde oder denen diese vorstellig machen werde und die annehmen. Ja, genau.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich gucke gerade, wir sind bei über einer Stunde 10.
Wow.
Die Zeit ging ganz schnell rum. Also, wenn ich hier nicht zwischendurch drauf geguckt hätte, hätte ich selber nicht geglaubt. Essen im Ohr gibt's immer frisch dienstags. Mit dabei waren zuletzt zum Beispiel der Wissenschaftspodcaster Reinhard Remfort, Rennfahrer Alfred Heger oder der Urologe Dr. Tobias Jäger. Sehr spannende Folge, kann ich empfehlen. Die Folgen könnt ihr euch anhören auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns zum Beispiel einen Gast vorschlagen wollt, Hinweise habt, Kritik loswerden wollt oder uns sagen wollt, wie toll diese Folge hier war, schreibt uns gerne an podcast@radioessen.de. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann sag ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Anne Schweizer und ich freue mich ganz traditionell, die letzten Worte in unserem Podcast Essen im Ohr an unseren Gast zu übergeben. Also gebe ich jetzt ab an Jan Kollenbach alias Miss Foxy Bless.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Anne, dass ich da sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von meinen Gedanken und von meinem Alltag mitnehmen. Ich habe nur zu sagen, unterstützt eure Drag Queens und damit meine ich auch, unterstützt eure Kulturszene in euren Städten, in euren Gemeinden, denn es ist ein wunderschöner, lebendiger Ort und ohne Unterstützung der Kultur- und Kunstszene verschwindet leider sehr viel und kommt zu Shows, kommt zu Ausstellungen und lasst euch zwischendurch ein bisschen verzaubern, aus dem Alltag reißen, bleibt im Gespräch miteinander, liebt euch, euer Nachbar, wenn er doof ist, dann nur oberflächlich. Aber genau, kommt vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns und ich hoffe, wir machen ein Foto zusammen. Und eure Miss Foxy Bless. Mwah, be blessed.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.